Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren. Und ich möchte als erstes eine Triggerwarnung aussprechen. Weil wir reden heute über Missbrauch, weil Marien...
Achso, Entschuldigung für meinen Lacher, ich dachte, die Triggerwarnung geht an den Hund.
Nee. Marie hat einen Hund dabei, der heißt Karl. Und Karl könnte, weil er ein kleiner eifersüchtiger Hund ist, von den Straßen Europas aufgelesen, ab und zu dazwischen funken. Man hört ihn schon im Hintergrund. Marie, wir wollen heute über Missbrauch reden. Du hast uns ja eine Hörermail geschrieben und hast uns zu deinem Fall was geschrieben. Und an erster Stelle möchte ich sagen, dass wir... vielleicht mal in das ein oder andere Fettnäpfchen treten, vielleicht falsche Fragen stellen oder Fragen, die total unangenehm sind für dich. Weis uns bitte darauf hin, ja?
Ja.
Sag uns bitte dann Bescheid, weil ich merke immer wieder, eine Freundin von mir hatte letztens einen Fall, also sie, ihr selber ist was Schlimmes passiert und sie ist dann zur Polizei gegangen und die erste Frage, die der Polizist ihr gestellt hat, war, welche Bekleidung haben sie denn getragen? Wo ich mir dachte, du Assi, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Selbst wenn ich nackt gegangen wäre an ihrer Stelle, ne? Das hat nicht zu passieren. Also solche Sachen. Und weis uns bitte darauf hin, wenn wir Fragen stellen oder Anmerkungen haben, die nicht angemessen sind. Wir können sehr, sehr viel lernen bei dem Thema. Vielleicht erzählst du uns deine Geschichte als allererstes. Und danke erstmal dafür, dass du den Mut hast, hier zu berichten.
Sehr gerne. Von meiner Seite auch. Ich weiß nicht, ich spreche sehr, sehr offen drüber und ich hoffe, dass sich jetzt niemand... dass es für niemanden zu krass ist. Da könnt ihr dann auch was sagen, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt zu viel. Also meine Geschichte geht los, da war ich 17, 18 rum und hatte eine Freundschaft plus, so eine Affäre über 1-2 Jahre. Und ja, es war so wie immer und man hat sich mal getroffen, mal zufällig im Club irgendwo. Und ja, und dann... war es halt so, dass ich dann nach Hause bin mit einer Freundin zu mir und ich hatte sturmfrei und wir haben es natürlich genossen. Und wir hatten dann am Club ausgemacht, ja, kommt danach, so wie halt immer. Und ja, an dem Abend war halt, ich sag's mal, das Besondere, dass eine Freundin bei mir noch geschlafen hat und dass er mit seinem ganzen Freundeskreis quasi in dem Club war. Und ja, es war ein netter Abend, nichts extrem. So wie immer. Und dann, ja, jetzt bin ich nach Hause und dann weiß ich noch, jetzt, ich weiß nicht mehr alles leider, genau, dass er dann geklingelt hat und ich habe die Tür aufgemacht. Dann saßen wir noch am Tisch und haben was getrunken und sind dann aber auch ins Bett gegangen. Und dann beginnt der Filmriss. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wie man sich so fühlt, total verkatert und richtig dreckig. Und bin ich aufgewacht, dachte mir, boah, mir tut echt alles weh, als wäre ich die Treppe runtergeflogen. Und dann, ja, bin ich erstmal ins Bad und hab dann so gemerkt, so, oh, irgendwas stimmt nicht. Und hatte halt Verletzungen. Und hab dann mir dann erst gedacht, so, oh, komisch. So unter dem Motto, habe ich meine Tage bekommen oder so, ganz Und dann habe ich in den Spiegel geschaut. Und ich war halt nackt und schaue mich dann so im Spiegel an und merke so, oh, oh, irgendwas muss wirklich passiert sein gestern. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich gestürzt bin. Ich hatte auch nicht so viel getrunken gehabt, dass das irgendwie exzessiv geworden wäre oder so. Und dann, ja, dachte ich mir jetzt erstmal nichts bei, Zähne geputzt, hat mir was angezogen. Der Typ war auch nicht mehr da, aber das war... jetzt nicht so besonders, weil ich habe dann sonst auch einfach weiter geschlafen. Und ja, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann ist auch die Freundin aufgewacht. Und dann hatte sie auch noch eine Begleitung dabei quasi. Und ich habe dann gewartet, bis er weggegangen ist. Und dann, als wir beide alleine waren, habe ich ihr dann gesagt, so du, ich glaube, gestern Abend ist irgendwas passiert. Schau mal. Und habe ihr dann quasi die Verletzungen und so gezeigt. Und dann meinte sie so, ja, ist halt harter Sex.
Krass.
Und dann dachte ich so, ah, okay. Ja, also ich meine, ich war jetzt sexuell nicht unerfahren, Aber so krass, dachte ich mir so, okay, auch noch nicht erlebt, aber ja, wird sie wohl auch wissen.
Und du kannst dich an den Sex als solches aber gar nicht mehr erinnern, ne?
Nee, also es kam dann, 2 Jahre später kam so eine Art Flashback zurück, also so eine richtig kurze Momentaufnahme, eine Sekunde.
In welchem Moment hattest du den Flashback?
Während ich Sex hatte.
Ach, okay, relativ natürlich, dass das durch solche Triggerreize ausgelöst wird.
Und es kam aber auch erst viel, viel später. Und dann, was aber noch war, wir hatten dann noch kurz drüber gesprochen, dann hatte ich auch mein Handy in die Hand genommen und habe dann gesehen, Bilder von letzter Nacht, so mal durchgeschaut, und war ein Video. Und dann habe ich das Video angeklickt und war halt schwarz. Aber man hat gehört, wie jemand Sex hat. Also man hat so Stöhnen gehört, männliches. Mhm. Und so eine Art, wie so einen Blitz hat man gesehen, aber es war immer noch alles schwarz. Und es war auch nicht lange. Und dann dachte ich mir so, okay, strange. Und habe dem Typ dann halt geschrieben, was das soll. Und das Video und ob er andere Videoaufnahmen hat, weil das auf meinem Handy war. Und ich fand, also richtig alles komisch. Ich konnte auch gar nichts zuordnen. Und dann, ja, war es halt so.
Vielleicht eine Frage vorweg. Woher wurde deiner Meinung nach oder deiner Vermutung nach der Filmriss ausgelöst? Du hattest ja einen Filmriss, ne?
Ja, also das weiß ich bis heute nicht genau, weil an dem Abend hatte ich ein Bier und 2 Gin Tonic oder so.
Könnte es sein, dass da ein Knockout im Spiel war?
Ja, also ich habe vor einer Woche oder so mal, also zum ersten Mal dann quasi mit einer Therapeutin drüber gesprochen und habe sie dann auch gefragt, weil ich auch den Typen drauf angesprochen hatte, wie es denn sein kann, dass ich mich an nichts erinnere. Und mein Körper, also ich war körperlich so verletzt, dass, also es hat mir dann auch die Ärztin gesagt, egal wie betrunken man ist, wenn man solche Verletzungen erleidet, dann wird man automatisch nüchtern. Also der Körper hat dann so einen Schockzustand, dass er nüchtern wird.
In so einen anderen Modus schaltet.
Genau, Notfallmodus. Und das ist bei mir eben nicht passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht waren es K.O.-Tropfen, weil ich war natürlich auch so dämlich und habe dem vertraut, beziehungsweise im Freundeskreis und im Club hatten die so ein Boot, also mehrere Getränke. Und das war dann auch eine der ersten Male, wo die mir dann was angeboten haben. Und gesagt, ja, okay, komm, ich kenne die meisten davon. Ich trinke da was mit, irgendeine Mische oder so. Das ist mir dann aber auch viel, viel später erst gekommen, dass ich von denen was getrunken hatte. Und dann habe ich ihn auch darauf angesprochen, aber auch erst dann ein Jahr später, zwecks K.O.-Tropfen, hat er gesagt, nein, sowas wird er niemals tun. Und ist dann auch richtig ausfallend geworden. Und dann meinte aber die Ärzte noch, dass es wie bei einer, ich weiß nicht, eine posttraumatische Belastungsstörung, beziehungsweise dass der Körper einen Selbstschutz...
dissoziiert.
Ja, genau. Dass ich es aus Selbstschutz nicht mehr weiß.
Ah, okay, das kann auch sein, wenn man sehr, sehr traumatische Erlebnisse hat, dass der Körper dissoziiert und dass man manchmal anfängt, sich selbst von außen zu sehen. Also das passiert manchmal bei traumatischen Erlebnissen. Oder man blendet komplett den Missbrauch aus und dann kommt es wieder oder kann wiederkommen nach Jahren. Also ich habe von einem Fall gehört, zum Beispiel, mit dem hatte ich ein längeres Gespräch, der wurde von seiner Tante missbraucht über Jahre als Kind. Und er hat das erste Mal das gecheckt, nach 25 Jahren, als er in einem Schauspielkurs war und die Frau in dem Schauspielkurs ihn auf die gleiche Weise berührt hat, wie seine Tante damals. Und bei dir kam ja die ganzen Sachen auch wieder, nachdem du beim Sex auf eine bestimmte Art und Weise wahrscheinlich berührt wurdest. Oder wie kam das genau wieder, diese Flashbacks?
Ich habe das selber lange nicht realisiert, dass das sexueller Missbrauch war oder eine Vergewaltigung. Also ich habe da, ich glaube, 2-3 Jahre für gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe, dass es nicht okay war, was passiert ist. Und dann war das ganz normal. Also ich war in einer Beziehung mit dem Typen und es war alles eigentlich super. Und dann war das halt in dem Moment selber, wo es dann irgendwie, ich hatte an dem Abend, glaube ich, auch sogar was getrunken. Vielleicht kommt es auch daher, dass mein Kopf das dann verknüpft hat. Aber auf jeden Fall war es wirklich wie in einem Film. Also ich war wirklich zurückversetzt. Mein Körper und mein Geist war in dem Moment wieder die paar Jahre zurück. Genau in dem. Und ich habe dann es war alles schwarz. Und dann habe ich das Blitzlicht gesehen. Und ich habe es gehört, wieder von dem Video quasi. Ja, und dann ist mir in dem Moment, bin ich dann auch wieder zurück und habe Schnappatmung bekommen und ja, und dann hat der Typ auch so, hey, was ist denn jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Und habe dann angefangen zu weinen und meinte so, okay, erstmal, ja, jetzt brauche ich erstmal einen Moment. Und habe ihm dann erzählt, was, also auch erst ein paar Tage später habe ich dann erzählt, was wirklich passiert ist.
Wie hast du denn für dich rausgefunden, dass das Missbrauch war?
Es hat lang gedauert. Also ich würde mal sagen, ich habe mal vorhin auch wieder nachgeschaut, weil ich den Typen ja drauf angesprochen habe. Und das ist im Sommer 2014 ist es passiert. Und im November 2015 habe ich ihn damit konfrontiert, dass es nicht okay war, was da passiert ist. Und da hatte ich noch nichts von irgendwie Vergewaltigung oder so. Also er hat sich auch entschuldigt und meinte so, er will das wieder gut machen und mich zum Essen einladen. Also so Floskeln einfach.
Für was denn, wenn nichts passiert ist?
Nee, er hat gesagt, es war nicht okay, was er gemacht hat.
Ach so, okay.
Was hat er denn gemacht? Was hat er denn zugegeben?
Boah, ich habe die Screenshots noch, aber er meinte nur so, ich habe auch nicht gesagt, du hast mich vergewaltigt, sondern ich habe einfach gesagt, das, was du damals gemacht hast, war nicht okay von dir. Und dann hat er gesagt, ja, das wusste er, wollte sich ja schon dafür entschuldigen, aber hätte meine Nummer nicht mehr gehabt. Und also Ausreden, wirklich nur Ausreden.
Also er hat eigentlich eine Nummer durchgezogen, wo, von der er schon wusste, dass das nicht in Ordnung ist.
Genau.
Okay, das hat er schon mal bestätigt, okay.
Ja, und das war im November 2015, habe ich ihn drauf angeschrieben, nicht angesprochen. Mhm. Und dann hat es gedauert, ich habe es gerade aufgeschrieben, im September 2018 habe ich ihn wieder gesehen, also wieder getroffen, persönlich.
Per Zufall oder?
Nein, also wir kommen ja aus derselben Stadt. Und ich weiß, und da gibt es wenige Clubs nur. Und ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er an dem Abend auch da drin ist. Aber ich wollte jetzt aus Prinzip nicht in den Club gehen, nur weil es sein kann, dass er da ist. Also
okay.
Ich war in dem Moment schon so selbstbewusst, dass ich wusste, ich kann ihn da antreffen, die Möglichkeit besteht, aber das ist jetzt nicht mein Problem.
Mhm.
Und das war 2017, glaube ich. Also ich habe lange Zeit mit einer Freundin drüber gesprochen, telefoniert und so weiter. Und dann, ihr war es schon längst bewusst, dass es eine Vergewaltigung war. Aber sie wollte es mir auch nicht in den Mund legen, sondern sie hat gesagt, oder sich gedacht, ich brauche einfach meine Zeit. Und irgendwann sind wir das, ich glaube, zum 10. Mal durchgegangen, haben wieder drüber gesprochen, dass es nicht okay ist, sowas zu machen, dass es nicht okay ist. Und dann habe ich ihr dann am Telefon gesagt, du, ich glaube, das war eine Vergewaltigung. Und dann meinte sie so, ja, war es. Auf jeden Fall. Aber ich wusste es ja nicht selber, weil was hört man in den Medien, Thema Aufklärung und alles, was hört man von Vergewaltigung? Es passiert immer anderen, es passiert nie einem selbst. Ja, und deshalb.
Und was passiert auch mit dir, wenn du für dich annimmst, ich wurde missbraucht, ne? Was passiert mit deinem Selbstbild? Was ist danach passiert, als du gesagt hast, für dich, das war ein Missbrauch, das war eine Vergewaltigung?
Das war total scheiße, weil ich musste dann anfangen, mich damit auseinanderzusetzen.
Wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Was heißt das?
Bin ich heute noch damit beschäftigt? Das ist ja jetzt zum Teil auch ein damit auseinandersetzen. Ich war nie in Therapie deshalb oder sonst was. Es war einfach nur so ein, ja, das hat jetzt einfach einen anderen Namen und ja, ist jetzt so.
Hast du überlegt, ihn anzuzeigen?
Nee, nie.
Warum nicht?
Weil es dann meine Eltern erfahren würden und ich das nicht möchte, weil so viel dahinter steckt. Es steht Aussage gegen Aussage, so gesehen. Klar, er hat so ein paar, die Nachrichten, die kann man deuten, wie man möchte. Ich glaube, die Chancen stünden ziemlich schlecht. Dann ist es ein super hoher Zeitaufwand. Und die Zeit wollte ich ihm auch nicht geben, also von meiner Zeit.
Okay, die erste Frage. Warum willst du nicht, dass deine Eltern das erfahren? Weil du denen kein Leid zufügen möchtest?
Ja, also das Ding ist ja nicht nur, ich habe sexuellen Missbrauch erfahren, sondern einige meiner Freundinnen auch. Und ich bin immer mit denen den Weg gegangen. Und es war zum Teil für mich schlimmer als, ich sag jetzt mal, meine eigene Vergewaltigung. Und ich wollte nie, dass meine Eltern das mitmachen müssen, weil ich glaube, für Eltern ist es dann noch schlimmer. weil die haben mich 17 Jahre lang beschützt, wo sie konnten. Und dann fahren sie einmal in Urlaub und lassen ihr Kind alleine und dann, ja, bravo. Ich hab's geschafft.
Ja. Ich finde, im Schmerz findet manchmal auch eine große Verbindung statt. Also andere Menschen vor dem Schmerz, den man selber erfahren hat, beschützen zu wollen, sehr löblich. Ich weiß nicht, ob es immer geht, aber ich kann deine Beweggründe sehr gut verstehen. Die Frage, die für mich immer ist, inwieweit setzt man demjenigen, der das getan hat, Grenzen, wenn man das nicht zur Anzeige bringt? Also du hast natürlich nur die Verantwortung für dich selber und für dein eigenes Erlebnis, aber am Ende wird der ja nicht zur Rechenschaft so richtig gezogen, in dem Moment, wo das nicht zur Anzeige gebracht wird, weil erfährt er wirklich von außen, von der Institution oder von dir nochmal ganz konkret, hey, das war nicht in Ordnung. Und egal, ob du den Prozess gewinnst oder verlierst, ich meine, man sieht das ja immer wieder in den Medien, dass das seine Konsequenzen hat.
Ja, und was ich noch ganz wichtig finde, also in dem Moment, wo ist es dir ja bewusst, dass es eine Vergewaltigung war, also du hast es für dich akzeptiert oder mittlerweile erkannt, dass es das ist, ist er sich dessen auch bewusst und ist es vielleicht auch wichtig, jetzt wenn man das Ganze sich größer anguckt, dass auch Menschen, die solche Taten vollziehen, auch sich wirklich bewusst sind, dass es eine Vergewaltigung war, weil es erstens von der Person, mit der man das gemacht hat, so benannt wird und zweitens auch durch eine Institution, dass in dem Fall die Polizei nochmal zur Anzeige gekommen ist, dass die Person auch für sich weiß, nee, ich kann mich hier halt nicht einfach so rausreden, sondern ich muss vielleicht auch Stellung beziehen. Also ist natürlich, verstehe ich auch absolut das Argument von dir, dass du sagst, ich will mich damit und diesem Typen auch keine Energie mehr schenken, weil das würde man in dem Sinne ja auch tun.
Aber das schenkt man sowieso, ne?
Das, genau, das ist die andere Frage. Und inwieweit ist es auch vielleicht auch ganz wichtig,
für den
auch
für
sich selbst anzuerkennen, dass der andere es auch weiß und auch dem klar ist, dass es so benannt wird von dir und auch von ihm dann in dem Fall.
Aber Marie, das sind jetzt erstmal Fragen, ne? Mhm. Also am Ende ist es deine Entscheidung, dein Weg und dein Umgang, den du damit pflegen möchtest, weil wir können das nicht definieren oder sagen, weil es ist deine Geschichte. Ich finde, das klingt manchmal von außen dann so, ja, warum hast du nicht das und das gemacht? Weißt du, weil am Ende ist es deine Erfahrung und deine Lebenszeit, da hat gar keiner drüber zu urteilen.
Ja.
Trotzdem beantworte uns mal bitte ganzen Fragen.
Ganz kurz.
Erstmal das mit dem, warum ich nicht angezeigt habe und alles. Und ich muss sagen, das war auch eines meiner größten Probleme. Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gesagt habe, wenn ich ihn nicht anzeige, kann es sein, dass er weitere Frauen vergewaltigt. Hm. Und dass ich dann, nur weil ich nicht den Mut habe, das durchzumachen, setze ich anderen Frauen die Gefahr aus. Quasi ihn als Mensch lasse ich in die Wildnis. Und die anderen Frauen sind jetzt in Gefahr. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich bis heute noch in dem Punkt zu egoistisch bin, weil ich sag, mir ist es wichtiger, dass ich jetzt keinen Nervenzusammenbruch habe, durch die ganze Scheiße durchzugehen, weil eine Anzeige ist nicht einfach nur, ich gehe jetzt zur Polizei und sag, übrigens, der Typ hat mich dann vergewaltigt. Ich habe eine Zeugung.
Ja, und was hattest du an?
Genau. Ich hatte gar nichts an. Ich lag in meinem Bett und hatte Alkohol getrunken. Und dann heißt es wahrscheinlich schon so, ja. Na, dann war es ja einverständlich. Und dann ist ja auch das Nächste, ich habe ja nicht Nein gesagt, weil ich war zum Teil bewusstlos.
Da und du hast ja auch nichts mitbekommen. Wie, dann, woher weißt
du das? Das ist so krass eigentlich, ne, dass es da so wenig Schutz
und
gibt.
Dann noch zur Anerkennung, dass es eine Vergewaltigung war, ihm Grenzen aufsetzen. Und ich glaube, dass wenn man mit jemandem Sex hat, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu tun, quasi einen Seestern vor sich hat, und den dabei noch grün und blau prügelt und mit nicht unerheblichen Verletzungen zurücklässt im Bett, dann glaube ich, dass einem auch selber bewusst ist, dass das nicht okay ist, beziehungsweise dass das eine Vergewaltigung ist. Und ja, bei so Grauzonen, wo man jetzt nicht weiß, okay, welche Grenze wurde überschritten, wurde eine Grenze überschritten, ist die Grenze erst im Nachhinein aufgekommen? Heißt das, man wurde irgendwie davor so... Das hat man ja oft auch in Beziehungen, dass man, ich sag mal, manipuliert wurde und überredet wurde und in dem Moment wurde die Grenze nicht überschritten, aber danach merkt man einfach nach so ein paar Wochen oder so, das war gar nicht okay, was da passiert ist. Ist schwierig.
Ist super schwierig.
Absolut.
Wahrscheinlich auch für ein Gericht das zu entscheiden. Super, super schwierig und wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie den nicht für schuldig erklärt hätten.
Ja.
Und eine Sache, nur kurz als Einwand, ich würde ungern, dass das Wort Seestern in diesem Kontext verwendet wird. Weil eigentlich haben wir eine andere Definition von Seestern.
Okay.
Seestern heißt doch trotzdem eine Aktivität, zumindest im Bewusstsein.
Eine Aktivität in der Passivität.
Ja, im Bewusstsein, im Mitbekommen, im Wahrnehmen. Das ja. gab es ja dann nicht mehr. Und wie war es denn eigentlich für dich, den Typen wiederzutreffen in Persona? Ist da irgendwas aufgekommen? Sind da Emotionen aufgekommen?
Das Witzige war, die Situation, wo ich den gesehen habe, war genau die Situation, wo ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben quasi gesehen habe. Also ich stand an der genau selben Stelle, so im, keine Ahnung, im Raucherbereich, und er kam rein. Und dann war so dasselbe wieder so, aha, keine Ahnung. Oh. Und ja, aber wie gesagt, ich bin mehr oder weniger davon ausgegangen, dass ich ihn irgendwann wiedersehe in Persona. Er wollte mich ja auch treffen, nachdem ich ihn damit konfrontiert habe. Und irgendwie kamen dann immer so zeitliche Ausreden. Und dass ich dann einfach irgendwann gedacht habe, so, kannst mich mal am Arsch lecken. Und
ach, du wolltest ihn nach der Sache nochmal wieder treffen, um das aufzuklären?
Ja, ich hatte eigentlich vor, ihn sogar mit dem Handy quasi aufzunehmen, dass ich irgendwie irgendwas in der Hand habe, wo er, also nicht mal für einen Strafprozess oder so, aber ich wollte von ihm hören, ja, ich habe dich vergewaltigt, ja, es war falsch und ich werde es nie wieder tun oder ich werde es niemand anderen antun.
Ja, aber sorry, aber ich glaube,
umgedrückt.
Ja, also klar. Also ganz, das macht ja wahrscheinlich auch was mit ihm, wenn er das vor sich hätte zugeben müssen. Wahrscheinlich hat er es noch nicht mal vor sich zugegeben.
Genau.
Mit wem hast du denn darüber gesprochen, über den Vorfall? Also, und was gab es für ein Feedback?
Ja, die erste war die Freundin, die eben vor Ort war.
Mhm.
Und dann lange nichts, weil es wurde für mich, dann dachte ich mir so, okay, dann ist es eben so.
Hat sich das in deiner Sexualität irgendwie bemerkbar gemacht? Hast du eine andere Sexualität entwickelt nach dem Vorfall?
Ich denke eher nicht, weil also eine Vergewaltigung hat recht wenig mit Sex zu tun. Also es ist sexualisierte Gewalt, aber es ist Gewalt und es ist...
Also es kann aber Auswirkungen auf die eigene Sexualität haben, ne? Das ist keine Frage. Also ja, es kann, aber muss nicht natürlich.
Ich war jetzt nie ein... Ich sag jetzt mal, das klingt so komisch, ein Kind von Traurigkeit. Nein. Es war immer für mich, ich war immer im Reinen damit. Und das ging dann auch so weiter. Also das okay. war dann, ja, ich habe das ja, wie gesagt, lange auch nicht als Vergewaltigung wahrgenommen. Das war einfach Sex. Also ganz stumpf gesagt.
Okay. Und wem hast du noch davon erzählt und wie waren die Reaktionen? Ich frage so genau, weil als der Freundin von mir das passiert ist und die hat es Verwandten erzählt und auch einer Therapeutin, da waren Reaktionen dabei, da war ich fassungslos, wo ich dachte so, what the fuck? Also eine Reaktion war, was gehst du auch allein in eine Gruppe, wo so viele Männer sind?
Wow.
Und man sich denkt so, und die kannte die alle.
Wow. Ja.
Wo ich dachte, also die Schuldzuweisung war eigentlich bei ihr.
Ist das fucking euer Ernst von einer Therapeutin, wo man sich so denkt, gerade du müsstest es besser wissen. Und dann die Frage von der Polizei, was hat es an? Und das heißt nicht, dass alle Polizistinnen und Polizisten so sind und so unsensibel oder wahrscheinlich auch, das verändert ja eine Aussage von jemandem, der bei der Polizei ist, manipulativ, ne? Unbewusst manipulativ, aber es ist vorgekommen und ich glaube, da brauchst du manchmal eine bessere Schulung. Deswegen frage ich so genau, Marie, aber erzähl du mal bitte.
Das mit der Polizei ist übrigens auch so ein Grund, warum weder ich noch viele andere meiner Freundinnen beziehungsweise alle, die ich kenne, nicht zur Polizei gegangen sind, weil man ganz genau weiß, was einen dort erwartet.
Das wird ungefähr so ernst genommen wie ein Fahrraddiebstahl.
Na, ich glaube tatsächlich...
Ich glaube, ein Fahrraddiebstahl wird ernster genommen.
Ja, ich würde an der Stelle, weil das macht ein bestimmtes Bild auf, dass die Polizei das nicht abbilden kann. Ich glaube nicht, dass man das so krass verallgemeinern kann. Ich glaube, es gibt Polizeidienststellen, die ultra sensibilisiert sind, ultra aufmerksam. Und es gibt Polizeidienststellen, wo es halt noch nicht so sensibilisiert ist. Und vielleicht muss man da unterscheiden. Aber die Möglichkeit besteht und da sollte man vielleicht auch drauf vorbereitet sein. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man sehr, sehr gut aufgenommen wird. Aber hey, ich war noch nicht wegen einem Missbrauch bei einer Polizeidienststelle.
Also ich auch
erzähle
nicht.
Auch nur.
Wir alle nicht. Das ist nur die objektive Sicht. Das ist einfach das Subjektive, weil man weiß, man wird ärztlich untersucht, Beweisaufnahmen und alles Mögliche. Und darauf hat man eigentlich recht wenig Bock, wenn man gerade vergewaltigt wurde. Aber ja, die Reaktionen von, es waren am Anfang nur Freundinnen, beziehungsweise ich habe Reaktionen eher so aufgenommen, ohne dass ich bewusst was davon erzählt hatte. Auch viele Freundinnen gesagt haben so, ja, wird mir sowas passieren, wenn es gerade irgendwie in den Medien war oder so. Und dann würde ich sofort zur Polizei gehen. Ich verstehe nicht solche Frauen, die es nicht machen. Dann bei den meisten Freundinnen habe ich es auch nur erzählt, wenn es gerade so ein Thema war oder so. Also ich habe jetzt nie das von mir aus direkt angesprochen. Und die meisten waren richtig schockiert. Meinten so, hey, wie jetzt? Und wie das sein kann überhaupt? Und ja, die wurden damit irgendwie noch nie konfrontiert. Und das hat mich dann auch erschrocken, wo ich dachte so, ich habe schon einige Mädels in meinem Umkreis, aber wir sprechen einfach offen darüber. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass man offen drüber spricht. Und dann waren natürlich auch Kerle dabei, die meinten so, ja, aber du warst ja betrunken. Und woher hätte der Kerl das wissen sollen? Und ab wie viel Promille gilt es denn als Vergewaltigung? Sonst musste ich das nächste Mal aufpassen, wen ich vom Club mit nach Hause nehme. Also da war alles dabei an Reaktionen, wo ich mir dann auch in den Kopf gefasst habe und dachte mir so, ich hoffe, keine meiner Freundinnen wird dich jemals treffen im Club.
Wow, ja, ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, in der Männerwelt gibt es da noch einige Exemplare, die da einen sehr, sehr stumpfen und vielleicht auch irreführenden Blick drauf haben und vielleicht auch diesen Blick wahren und haben, um sich nicht mit der eigenen sexuellen Historie auseinandersetzen zu müssen. Das kann auch immer dabei
vorhandenen.
Sein. Oder der vorhandenen, die in eine ähnliche Richtung geht.
Oder
das
so,
kann ja auch sein, ne? Hattest du, weil das wird ja auch manchmal berichtet, Schuldgefühle dir selbst gegenüber? Also, dass du dir Vorwürfe gemacht hast in irgendeiner Form?
Nein. Also, früher hatte ich die nie. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben kapiert habe, dass es eine Vergewaltigung war. Und dann hatte ich Schuldgefühle mir gegenüber, dass ich mir, meiner Seele, meinem Körper nicht die Zeit genommen habe, ich nicht den Mut hatte oder ihn bis heute noch nicht habe, zu sagen, ich gehe jetzt zu einer Therapeutin und ich nehme jetzt die Zeit, die ich brauche und schaue einfach, was dabei rauskommt.
Was hält dich davon ab?
Dann müsste ich es ja meiner Familie erzählen. Und ich kann auch schlecht in eine Therapie, weil sobald die Versicherung das mitbekommt, wird man nicht verbeamtet oder nur sehr schwer. Und da ich ein Studium in diese Richtung mache, geht es sehr schwer. Und also derzeit bin ich ab und zu mal bei einer Therapeutin für so ein Gespräch und zahle es halt selber. Aber
ist auch nicht ganz billig, ne?
Nee. Deshalb auch nur ab und zu.
Schon krass, ne? Also das ist eigentlich eine Riesenfrechheit. Also mir hat es mal eine recht bekannte Schauspielerin erzählt, dass sie, als sie ihre Depression hatte und dann in die Klinik gekommen ist, dass nicht wollte, dass das aufgenommen wird, weil die Filmversicherung nicht mehr zahlt oder du wirst von der Produktion nicht mehr so leicht angestellt, weil die Filmversicherung keine Ausfallhonorare zahlen, wenn die wissen, dass du schon mal psychologische Betreuung hattest. Das ist crazy. Aber umgekehrt zu sagen, wir leben in einem Staat, der sich sozial bemüht und du kommst, wenn du psychologische Betreuung hast, nicht mehr so leicht in die Verbeamtung, ist es das falscheste Signal, was gesetzt werden kann. Weil eigentlich muss es ja darum gehen, das aufzuarbeiten, zu integrieren, damit zurechtzukommen. Und sonst ist die Wahrscheinlichkeit da, dass Spätfolgen entstehen. Weil unsere Psyche ist ja immer daran interessiert, zu gesunden und wählt da Wege. Die Wege Gottes und die Wege der Psyche sind unergründlich. Aber ich finde das so krass, wenn man sich das eigentlich mal vor Augen führt, was da passiert. Ja. Oder geht es nur mir so?
Ist es bei jeder Verbeamtung so oder jetzt in deinem speziellen Fall, weil du in einem Bereich bist, wo das eine Rolle spielt?
Ist es bei jeder so? Ich glaube, es ist bei jeder.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also
hört sich auf jeden Fall gruselig an, dass man sich nicht um sich selbst sorgen darf, weil im Prinzip sagt es das ja. Also guck nicht zu genau hin, weil wenn du zu genau hinguckst und dir dann Hilfe holst, dann bist du bei uns nicht richtig. Also das ist das, was... Naja, genau. Also wenn du labil bist und zerbrechlich und schon mal vorher versucht hast, auf dich aufzupassen, dann kannst du nicht bei uns anfangen.
Ja, und der Trugschluss ist ja, nur weil du dir psychologische Behandlung holst, bist du labil. Genau. Aber eigentlich ist es ja eine Stärke, zu sagen, ich gehe wohin, wo mir geholfen wird. Das ist ja ein Schritt. Was sind denn die nächsten Schritte für dich oder ist der Prozess damit abgeschlossen? Und warum hattest du das Bedürfnis, uns zu schreiben?
Viele Fragen auf einmal. Also der Prozess ist nicht zu Ende und der wird auch nie zu Ende sein, weil es einfach ein Teil von mir ist, beziehungsweise ein Teil von mir genommen wurde, ist wie so ein kleines Puzzleteil, wurde einfach in dieser Nacht genommen und das kann ich auch nicht kompensieren, ist jetzt einfach weg und ich lebe jetzt damit und ich werde auf jeden Fall, sobald ich ein gesichertes Leben habe mit Job, Abschluss und allem, werde ich das auf jeden Fall aufarbeiten in Therapie. Hm. Aber ja, was war da noch eine Frage?
Warum du das Bedürfnis hattest, uns zu schreiben damit?
Ach so, ja, das war, in irgendeiner Folge ging es darum, ich weiß nicht, welcher von euch beiden, aber hatte irgendwie zwei Dates und beide haben davon erzählt und dann war irgendwie so, es war wahrscheinlich blöd formuliert, aber es ging dann darum, ja, ich möchte die Verantwortung nicht tragen, wenn sie das in ihrem Leben erlebt hat. Oder ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber in dem Moment hat es bei mir irgendwie so geschaltet und ich höre euch auch noch nicht so lange. Mhm. Und konnte es
was? Dann okay, darüber ja, müssen wir reden.
Ihr wurdet mir von einem Tinder-Date empfohlen.
Ich dachte gerade von dem Typen von damals. So,
nein, der hat nicht so viel Niveau, dass er euch zuhören würde.
Jawohl.
Genau, und dann, das war auch irgendwie so eine Spontanreaktion. Ich weiß auch nicht mehr, die E-Mail, die habe ich einmal runtergeschrieben, ich glaube nicht mal mehr Korrektur gelesen. Und ich dachte auch irgendwie so, ja, als ob die jemand durchliest. Und wollte einfach
hey, wir lesen
nur mal
alle Mails,
Frust,
die ankommen.
Ja, das wusste ich ja bis dahin nicht. Und wollte mal kurz Frust ablassen.
Was war dein Ärgernis in der Mail? Weißt du es noch?
Mein Ärgernis in der Mail, dass Vergewaltigungsopfer, beziehungsweise das ist eigentlich schon das Problem, Frauen, die von irgendwelchen Typen vergewaltigt oder sexuell missbraucht werden, einfach nur als Opfer dastehen, als labil, als nicht mehr als kompletter Mensch, sondern einfach nur so, ja, das ist ein Vergewaltigungsopfer. Die wurde vergewaltigt. Mhm. Also es wird einfach nicht das Gesamtbild mehr angesehen.
Mhm. Es bleibt nur, es ist wie so ein Stigma, was man an einem haftet, was man nicht mehr, genau, was nicht mehr, ab, nicht mehr
ja,
abgeht.
Ganz interessant war gerade eben, dass du das Wort Missbrauch Opfer gemieden hast. Also, dass du das Wort Opfer gar nicht so richtig benutzen wolltest. Opfer, das Wort magst du nicht, ne?
Nee, ich bin kein Opfer. Er ist ein Täter, aber ich, es wird als, keine Ahnung, mit Opfer bringe ich halt so
Hilflosigkeit.
Schwäche, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, alles in Verbindung mit dem, was ich nicht bin. Das war ich in diesen Stunden, aber das bin nicht ich. Und Menschen würden mich einfach darüber definieren.
Hm. Okay.
Beziehungsweise hast du die Angst, dass es passiert. Oder es passiert auch immer wieder in der Gesellschaft, wenn man das miterlebt bei Freunden, dass man sagt, ah, das ist die, die vergewaltigt wurde. Also so.
Genau.
Ja, ja.
Was wäre denn eine bessere Formulierung? Also es gibt ja auch Anwälte, die nennen sich Opferanwälte. Das ist dann auch schon mal die unpassende Formulierung.
Das habe ich noch nie gehört.
Doch, tatsächlich. Das steht dann in der Beschreibung. Ja, genau, klar.
Oh, was?
Verkehrs.
Noch nie gehört.
Verkehrsanwalt, Opferanwalt, alles da.
Da würde ich schon mal nicht hingehen. Ja, was wäre ein besseres Wort? Im ersten Moment wäre so Kämpferin.
Kämpferin-Anwältin.
Kämpferin-Anwältin, ja. Bitte.
Anwältin für besonders starke Frauen.
Mhm. Ich glaube, Sprache ist wahnsinnig wichtig und formt eine Realität und eine Wirklichkeit. Also ist es ein guter Einwand. Das Wort Opfer, ich habe damit auch meine Probleme. Ich wurde erst letztens wieder darauf hingewiesen, mit einer recht heftigen Reaktion, dass jemand nicht Opfer genannt werden wollte. Und das war jetzt nicht beleidigend von wegen, ey, du Opfer, sondern es war ein spezifischer Fall. Und das hat mich dazu veranlasst, erstmal genauer darüber nachzudenken, was das Wort eigentlich impliziert und was man für ein Stigma Menschen auferlegt, dem man das sagt. Vor allem glaube ich auch, was das Schlimme daran ist für Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie immer wieder eigentlich in dieses Gefühl der Hilflosigkeit reingedrückt werden mit diesem Wort. Das Wort erzeugt ja auch Gefühle und oder kann Gefühle erzeugen und schafft eine Realität, die vielleicht für die Zukunft auch nicht unbedingt förderlich ist.
Das ist eigentlich der dauernde Übergriff. Das war die Übergrifflichkeit der Nacht und jetzt ist es die Gesellschaft oder allgemein.
Jetzt bist du das Opfer.
Ja. Das heißt, ich werde es auch nicht mehr los in meinem Leben, auch deshalb nicht. Weil,
du bist der Alkoholiker, der Junkie, das auch, Opfer. Genau.
Auch nochmal vor deinen Eltern, ne? Wenn in dem Moment, wo die das wissen, bis hierhin bist du die Tochter, die sie beschützt haben, die glücklich groß geworden ist, unbelastet. Und in dem Moment, wo du das deinen Eltern erzählen müsstest, würde dieses ganze Bild zerstört werden und du wärst auch in ihren Augen wahrscheinlich nicht mehr die Opferlose, sondern auf einmal auch das Opfer einer Vergewaltigung.
Ja.
Also das kann ich dann nochmal mehr verstehen. Ich habe vorhin nicht so richtig verstanden, warum das, also klar, es ist natürlich ein Riesenthema, damit auf deine Eltern zuzugehen, aber nachdem du es auch jetzt mit Freunden besprochen hattest und auch den Typen und da eigentlich sehr offen mit umgehst, dass du es nicht deinen Eltern erzählen wolltest, aber mit dem Blick nochmal, es ist sehr, sehr klar und sehr, sehr offensichtlich, warum nicht.
Was hat dir geholfen bei der Verarbeitung? Warst du das Sprechen darüber, Marie?
Ich wünschte, ich könnte es sagen, ich weiß es nicht. Also es war auch für mich ziemlich schwierig zu sagen, ja, irgendwie machen so ein Interview drüber, weil ich mir denke, so, es gibt keinen richtigen Weg, das zu verarbeiten. Mhm. Es gibt also gar kein richtig oder falsch. Man muss schauen, dass man jetzt nicht dieses fehlende Puzzleteil kompensiert durch, ich sage jetzt sehr, es ist oft Kontrollsucht, also Magersucht, irgendwie so Putzwahn. Die eine Therapeutin bzw. Ärztin meinte auch so, es gibt sogar Frauen, die dann zu Nymphomaninnen werden, um es zu kompensieren.
Mhm. Ja.
Um einfach diesen Übergriff loszuwerden.
Beziehungsweise um in der Sexualität auch wieder Kontrolle zu gewinnen. Beziehungsweise, was auch sein kann als psychologisches Motiv, diesen Kontrollverlust, das ist manchmal, kann das auftauchen, wenn man sehr früh als Kind missbraucht wurde. Das Gefühl, was man da gespürt hat, wurde nicht als Zuhause vielleicht, aber ist ein Stück weit vertraut, so traumatisch es auch ist. Und das wieder zu erleben und sich selbst zu bestrafen, dafür wird es auch manchmal eingesetzt. Das sind, ich sag ja, die Psyche des Menschen ist unergründbar.
Ja.
Also auch wenn es schon einige seit Jahren versuchen.
Ja, also verarbeiten. Was ich mir vorhin noch eingefallen ist bezüglich Therapeuten und dass die ja kosten. Und ich möchte auch niemanden, der das jetzt hört, davon abschrecken, in Therapie zu gehen. Das ist nämlich auch meine größte Angst, dass jetzt irgendjemand hört und sagt, okay, so muss ich das jetzt machen. Es gibt viele Anlaufstellen, bei mir jetzt in der Stadt auch, habe ich jetzt auch rausgefunden, dass es Anlaufstellen für Missbrauchsopfer, sexuelle Gewalt gibt. Und
dieses Wort.
Ja, das ist wie nennt man das, deren Werbeslogan, keine Ahnung. Deshalb ist er mir im Kopf eingeprägt und deshalb ist mir auch nicht bewusst, welche Wörter ich dafür nutze. Und da findet man Hilfe und die empfangen einen mit offenen Armen. Und ich habe mit denen auch schon ein paar E-Mails geschrieben, tatsächlich nicht über meinen Fall, sondern nur über den von Freundinnen.
Mhm.
Weil ich mich da viel hilfloser gefühlt habe als in meiner Lage. Und die haben mir auch geholfen, haben mir Hilfe angeboten und alles. Und dass man sich vielleicht an die wendet, weil die gehen nicht einfach so zur Polizei, ohne dass man es möchte. Die haben, ich weiß nicht, ob sie eine Schweigepflicht haben, aber es sind meistens sehr, sehr vertrauensvolle Menschen. Und auch Frauenhäuser gibt es auch in jeder Stadt. Und ich denke, man braucht erstmal für sich selber Zeit, es zu realisieren, was passiert ist.
Mhm.
Und wenn man den Punkt erreicht hat, dann Hilfe suchen, dass man nicht daran kaputt geht. Wäre nämlich sehr schade.
Ja.
Marie, vielen Dank für deine Offenheit und den Mut, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ein Weg des Umgangs. Selber die Initiative zu ergreifen und zu sagen, du betreibst ja gerade jetzt in diesem Moment Aufklärung und erzählst deine Geschichte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Part. Und es braucht Mut, das zu machen. Danke.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Jetzt sind ein paar Tage vergangen und Max und ich haben noch oft über das Gespräch nachgedacht. Und es hat irgendwie nachgewirkt und wir hatten das Bedürfnis, das nochmal einzuordnen. Einzuordnen mit einer Person, die mit betroffenen Frauen zusammenarbeitet. Und es ist Claudia Winker. Sie ist Leiterin der Freiburger Beratungsstelle Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und systemische Therapeutin. Und wir haben sie aus Freiburg dazugeschaltet. Hallo, Claudia.
Hallo zusammen.
Hallo.
Du hast ja dir die Folge mit Marie angehört. Wie schätzt du das ganze Thema ein?
Marie macht es erstaunlich offen und geht sehr transparent mit diesem Thema um, wirkt sehr, sehr kraftvoll. Und ich habe schon gestaunt, wie gut sie das macht und wie offen sie mit euch, gerade zwei Männern, in diesem Interview darüber redet. Das fand ich großartig. Aus meiner Erfahrung heraus ist es eher nicht so, dass Frauen so offen darüber sprechen in der Öffentlichkeit. Aber ich finde es super, dass sie das tut.
Ja, wir fanden das auch super, dass sie das macht und auch sehr, sehr wichtig, dass damit offen umgegangen wird, auch in der Öffentlichkeit, weil ich glaube, das kann dazu führen, dass mehr betroffene Frauen sagen, okay, mir ist was Ähnliches widerfahren und das kann bei der Verarbeitung sowohl Marie helfen als auch anderen Frauen. Du hast jetzt gerade gesagt, so offen redet mit zwei Männern. Ist es so, dass Frauen, denen sowas passiert ist, generalisieren?
Nee, erstaunlicherweise nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass Frauen bei mir in der Beratung sitzen und sagen, deswegen sind jetzt alle Männer schlecht oder ich möchte nie mehr wieder mit Männern was zu tun haben. Keinesfalls, sie können das schon sehr klar differenzieren.
Aber fällt es Frauen dann schwerer, mit Männern über solche Vorfälle zu reden, als mit Frauen?
Ja, das fällt Frauen auf jeden Fall schwerer. Also das geht ja auch über den Kripo-Beamten, über vielleicht, wenn man eine Spurensicherung in der Klinik macht nach einer Gewalttat, dass sie sich wünschen, dass es kein männlicher Arzt oder Oberarzt ist, sondern lieber eine Frau. Das macht es natürlich um einiges leichter. Frauen gehen auch lieber zu Frauen als Ärztinnen, weil sie sich einfach da doch ein Stück weit anders verstanden fühlen.
Das kann ich aber umgekehrt auch verstehen an der Stelle mal. Also ich gehe auch lieber zu einem männlichen Urologen als zu einer weiblichen Urologin. Obwohl ich nicht sagen kann, dass jetzt ein männlicher Urologe, zumindest bei mir, mein persönlicher Urologe, vorsichtiger vorgeht.
Nein.
Also ja. da ist auch ganz schön rabiat.
Aber interessanterweise gehen Männer lieber zu weiblichen Therapeutinnen, weil die sich auch bei weiblichen Therapeutinnen besser verstanden fühlen als bei männlichen. Das finde ich auch spannend.
Auch das kann ich verstehen, weil ich habe manchmal den Eindruck, zumindest die männlichen Therapeuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die gehen kognitiver, rationaler an Dinge ran. Und für viele Männer ist es ja gerade ein Beweggrund, in die Therapie zu gehen, weil sie ganz, ganz schwer an ihre eigenen Emotionen rankommen.
Genau.
Also ja, check, verstehe ich total. Wenn jetzt jemand zu dir kommt in die Beratungsstelle und sowas erlebt hat, also jetzt nicht das Gleiche, aber vielleicht was in die Richtung, wie gehst du da vor?
Also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, erstmal zuzuhören und zu orientieren, weil was wir bei Marie gehört haben, ist ja, da sind ja ganz, ganz viele Gedanken auf einmal. Mhm. Was mache ich jetzt? Wie ordne ich das ein? Wen kann ich damit ins Vertrauen ziehen? Eine Anzeige ja oder nein? Wie wird es mir in einem Jahr gehen? Werde ich davon Folgen davon tragen? Und da stürzen ja ganz viele Fragen auf einmal auf die Klientin oder die Betroffene ein. Und dann ist es erstmal wichtig, erstmal in die Ruhe zu kommen und erstmal zu orientieren. Also was ist jetzt gerade dran? Was wäre jetzt gerade gut? Ja, was vielleicht beim ersten Gespräch gut ist, ist beim zweiten vielleicht schon wieder was anderes. Und da ist es einfach wichtig, dass Sie mit einer erfahrenen, professionellen Person reden können, die darum weiß, die ihr auch Informationen an die Hand gibt, was sie tun könnte, wenn sie sich denn entscheidet. Also wichtig ist auch zu informieren, du hast folgende Optionen.
Ja.
Und dann aber auch wieder zu gucken, zurückzugehen zu ihr und zu gucken, hey, wo stehst du eigentlich gerade emotional? Was ist denn gerade das Wichtige, Richtige für dich? Und nicht, was ist für andere wichtig? Weil wir haben ja auch gehört, wie Marie dann überlegt, oh, meine Eltern, oder sie hat mit einer Freundin gesprochen, die ja dann auch mal den Begriff Vergewaltigung bestätigt hat. Also oft ist das soziale Umfeld drumherum, will ja auch was von den Betroffenen oder hat Erwartungen. Und dann ist echt wichtig zu gucken, was braucht eigentlich sie, nicht die anderen. Was braucht sie jetzt gerade?
Ja. Würdest du dann Marie auch, wenn sie zu dir in eine Beratung kommt, den Begriff Vergewaltigung bestätigen? Also ab wann ist das eine Vergewaltigung? Das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so leicht zu sagen. Und wir kennen uns gar nicht aus und können das gar nicht sagen.
Ich glaube, so wie es Marie erzählt hat, fand ich es eigentlich ganz gut, weil die Bestätigung durch die Freundin, das war eine Vergewaltigung, kam ja dann, als Marie gesagt hat, ich glaube, das war eine Vergewaltigung. Wir natürlich, weil wir strafrechtlich da auch bewandert sind, sagen unter diesen und jenen Umständen, wenn so die Sachlage ist, dann reden wir von einer Vergewaltigung. Ich würde aber aus Vorsichtsmaßnahmen, auch wegen der Justiz, den Begriff ihr nicht in den Mund legen. Das würde ich nicht tun, weil es kann unter Umständen vor Gericht auch mal kommen, dass der Strafverteidiger fragt, und wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass das eine Vergewaltigung ist? War das an der Beratungsstelle? Wir müssen da aufpassen. Das heißt, wir sprechen einfach von Grenzverletzungen oder auch von Gewalt, aber mit der Begrifflichkeit würde ich sagen, wir ordnen so und so ein. Die Gesetzgeberin sagt, ab das und das ist es eine Vergewaltigung. Was sie dazu sagt, das wird sie selber definieren.
Ab wann ist es denn per Gesetzgeber eine Vergewaltigung?
Wir dürfen eine rechtliche, also wir dürfen keine richtige Rechtsberatung geben. Das machen Strafrechtlerinnen, die mit uns zusammenarbeiten, die auch hierher kommen. Aber wir dürfen sagen, nach Paragraf 177, 1 und 2, ist es, wenn Folgendes passiert, ja, also wenn es um eine Penetration geht oder wenn es um sexuelle Nötigung geht, dass man dazu gezwungen wird, eine sexuelle Handlung an jemand vorzunehmen, das dürfen wir natürlich in der Form reingeben, dass wir sagen, die Gesetzgeberin hat das so und so vorgesehen und ich benutze es auch in der Beratung immer, dass ich sage, du, die Gesetzgeberin stärkt dir den Rücken. Wenn du wissen, selbst die Gesetzgeberin würde nach der Definition sagen, hier ist es ein Übergriff.
Also ganz, ganz wichtiger Punkt, ihr gebt keine Rechtsberatung, dafür holt ihr Leute ein, Rechtsberaterinnen und Juristen, aber ihr sagt, okay, an dieser Stelle würde ich eine Rechtsberaterin dazu holen wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja.
Okay.
Jetzt ist es ja bei Marie so gewesen, dass sie von der ganzen Sache gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil sie ja ohnmächtig war oder die Vermutung liegt nahe, dass K.O.-Tropfen im Spiel waren, was auch immer. Was würdest du denn jungen Frauen oder Frauen generell in der Beratung mit an die Hand geben, dass sie frühzeitig für sich auch das definieren können? Also dass sie, also es ist, glaube ich, auch sehr schwierig für sie gewesen, das zu akzeptieren, hey, hier ist hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Was kann man als Frau machen, der das widerfahren ist, frühzeitig auf sich zu achten, das und das ist für mich eine Grenzüberschreitung gewesen. Deswegen muss ich es für mich auch als Vergewaltigung definieren.
Also jetzt in dem Fall, also ich würde es mich ein bisschen auf Marie beziehen oder so, würde ich auch, ich würde es erstmal nach ihren Emotionen fragen. Ich würde erstmal gucken, wie fühlt es sich für dich an? Was ist da passiert? Ja, manchmal ist es auch so, wie du jetzt sagst, dass sie dann irgendwie das vielleicht auch gar nicht unbedingt wahrhaben wollen oder sie wollen nicht die Betroffene oder nicht das Opfer sein, dass ich dann fragen würde, stell dir vor, es wäre deiner Freundin passiert. Ja? Mhm. Wie würdest du darüber denken? Wenn jetzt deine Freundin hier sitzen würde und würde das erzählen, dann wird es ganz oft switchen, die ganz schnell und sagen, ja, dann würde ich aber sagen, ne, ey, hol dir Hilfe, zeig an, geh diesen und jenen Weg. Ja? Wenn man es quasi externalisiert, wenn man sagt, stell dir vor, es wäre jemand anders und du schaust drauf. Ja?
Ja, für mich ist immer eine gute Referenz, stell dir vor, es passiert deiner Tochter und wie würdest du dann vorgehen? Also als Family-Vater ist das auch immer, finde ich, eine ganz gute Referenz oder als Mutter dann. Als systemische Therapeutin kannst du vielleicht auch eine Einschätzung dazu geben, ob du Marie als traumatisiert einschätzt. Das ist ein sehr kleines Zeitfenster, was wir hier gehört haben. Und was wären so typische psychische Merkmale? Also die Dissoziierung, die weiß man nicht, ob die über Fremdindikation stattgefunden hat, also über einen K.O.-Tropfen. Das ist ja eigentlich auch ein typisches Merkmal einer Traumatisierung, wenn man quasi gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Das ist ein psychologischer Schutzmechanismus, dass man sich da selbst in so einer Situation dann auch von oben sieht oder aus der Ecke des Raumes und sieht, was mit dem Körper passiert, aber man keinen emotionalen Bezug dazu hat. Ist das einzuschätzen, ob Marie eine Traumatisierung davongetragen hat aus so einer Kürze der Zeit?
Also dazu würde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen, eine Ferndiagnose über Marie zu machen, ob sie jetzt eine Traumatisierung oder Komplextraumatisierung oder sowas hat. Ich glaube einfach, es gibt klassische Symptome. Also es fängt an mit Konzentrationsschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten, mit Schreckhaftigkeit, mit Ängsten, manchmal sozialem Rückzug, sozialer Phobie. Das sind alles Symptome, die sich nach der Tat peu à peu irgendwie einstellen, bis zu natürlich keine Möglichkeiten, körperlichen Kontakt zu haben oder eine Beziehung zu führen. Und das sind aber verschiedene Schritte. Also es gibt einfach Belastungsreaktionen, die direkt nach einer Tat auftreten, die sind völlig normal. Und in der Beratung sage ich das auch. Es ist völlig normal, dass du jetzt im Moment eventuell schreckhaft bist oder nicht jede Nacht bombig schläfst, weil du hast eine Gewalttat, du hast was erlebt, was mit dem du in deinem Leben nie gerechnet hast und wofür wir auch nicht gewappnet sind. Wir können uns darauf nicht vorbereiten und wir erleben was wir in unserem, sage ich mal, Gehirnschubladensystem nicht einordnen können. Das heißt, die Reaktionen direkt nach der Tat sind eigentlich normal. Ja, also um das zu erklären, ist auch wichtig zu sagen, weil manche haben Angst, sie werden verrückt, einfach zu sagen, du, das ist eine normale Reaktion auf ein unnormales, abnormales Erlebnis. Dann geht es aber eben darum, wie lange hat sie die Symptome, ja, manifestieren die sich, chronifizieren die sich, ja. Und wir sagen immer, die ersten 6 bis 8 Wochen gibt es diese Belastungsreaktionen und das ist eine gesunde Reaktion des Körpers, gehört eigentlich ein Stück weit dazu. Wir sind aber dafür da, zu gucken, dass sie nicht bleiben. Und das ist das Wichtige. Ja, also da sich, ist auch mein Plädoyer, sich schnell Hilfe zu holen, damit sie nicht bleiben und sich nicht auf dem Umweg irgendwo einnisten und manifestieren.
Oft sprechen ja auch betroffene Frauen von der eigenen Scham und die hemmt sie letzten Endes daran, A, mit Menschen zu sprechen, sich Hilfe zu holen. Und das hat ja auch Marie geäußert im Hinblick auf ihre Eltern. Also ich möchte nicht, dass meine Eltern davon so belastet sind, weil sie spürt schon ihre eigene Belastung und möchte nicht noch andere Menschen, die sie liebt, damit reinziehen. Und das merke ich oft, wenn ich mit Frauen spreche, die betroffen sind. Wie können Frauen aus dieser Spirale entkommen?
Also ich glaube, Scham ist ja auch ein Schutzmechanismus und mit Scham sind wir alle ausgestattet. Und es geht um einen intimen Bereich, um einen auch sehr schutzwürdigen Bereich und der verletzt worden ist. Insofern ist es so, dass wir über die Scham in der Beratung, Therapie immer sprechen. Ja, also wir sprechen darüber, dass das Schamgefühl eigentlich am richtigen Platz ist und dass es aber nicht um Schuld geht. Ja, also es ist ja immer die Koppelung von Scham und Schuld bei diesem Thema. Das kam bei Maria eben auch raus. Ne?
Ja.
Und zu sagen, es ist natürlich, dass wir über dieses intime Thema nicht einfach so lapidar sprechen, aber es ist möglich, darüber zu sprechen. Und es gibt Beziehungen und Freundschaften und Menschen, mit denen wir darüber sprechen können. Das auf jeden Fall. Ob es die Eltern sind, das da bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, weil irgendwann entfernen wir uns von den Eltern. Wir teilen ja auch nicht unsere Sexualität mit Mama und Papa, sprechen ja nicht mit denen darüber. Und dass man dann vielleicht auch eine Vergewaltigung nicht unbedingt, was ja auch was sehr Intimes ist, nicht unbedingt mit den Eltern teilt. Das würde ich auch gar nicht sagen, dass man das soll oder muss. Ich sehe das auch gar nicht unbedingt. Und ja, dieses, dass die Eltern einen mit 17 nicht mehr beschützen können, ist doch klar. Wir sagen immer zu den Eltern, die in die Beratung kommen, lasst sie los, aber lasst sie nicht allein. Das heißt, seid da, aber gebt ihnen die Freiheit, die sie brauchen.
Und die Scham hemmt dann auch wiederum manche davor, eine Anzeige zu machen. Marie möchte ja keine Anzeige erstatten. Ist das wichtig? A, für die Strafverfolgung, was rätst du? Oder sagst du, nee, in manchen Fällen ist es ganz richtig, keine Anzeige zu machen. Das ist ja klar, muss man das von Fall zu Fall entscheiden. Aber die Scham, die eigene hemmt ja auch oft davor, aktiv vorzugehen. Und aus meiner Vorstellung, aus meinem Erleben, aber das jetzt von außen, hat ja ein sehr, sehr starker Kontrollverlust auf psychologischer Ebene stattgefunden, wenn man missbraucht worden ist. Und es könnte ein Schritt der Kontrollzurückgewinnung sein, wenn man eine Anzeige erstattet. Es kann aber auch ganz schief gehen und in die andere Richtung gehen. Da haben viele Angst vor, glaube ich.
Also das hat, klar, es hat ein Kontrollverlust stattgefunden und es geht ja um Macht, das ist klar. Es hat jemand Macht über mich ausgeübt in Form von einer sexuellen Gewalttat. Und dadurch, dass ich eine Anzeige mache, kann ich mir natürlich ein Stück weit, zumindest habe ich zunächst das Gefühl, die Kontrolle zurückholen, indem ich mich ermächtige. Ja, das heißt also, ich versuche quasi, mir mein Recht für mich, für meine körperliche Selbstbestimmung zurückzuholen. Was wir raten, kann ich gar nicht sagen, weil das ist wirklich eine krass individuelle Entscheidung. Marie sagt auch, Strafverfahren ist kein einfacher Weg, da hat sie recht. Die Beamten und Beamtinnen müssen in beide Richtungen ermitteln, es werden beide gehört. Vor Gericht muss man Details erzählen, das ist klar. Aber ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, dass wenn es zum Strafverfahren kommt und zu einem Urteil, interessanterweise ist den Klientinnen die Höhe des Urteils meistens gar nicht wichtig. Es geht um einen Urteilsspruch als solches, dass die oft auch wieder stärker daraus hervorgehen und sagen, ich habe mir mein Recht zurückgeholt und ich habe mich auf diese Art und Weise gewehrt, ja, habe meinen Standpunkt klar gemacht. Es gibt allerdings auch Verfahren, die nicht gut ausgehen, die schwierig sind, die im ganzen Verlauf schwierig sind, die vielleicht vor Gericht, es gibt fiese Strafverteidiger, das muss ich sagen. Aber in der Regel, ich sage, wenn die Frau stabil genug ist, wenn die gut begleitet wird, durch das ganze Verfahren gut gecoacht wird, kann das auch ein Weg sein, die Straftat, den Übergriff zu bewältigen. Ja, also ich möchte eigentlich auch ein bisschen Mut machen und es ist besser geworden auch. Also wir machen die Erfahrung, dass auch die Kripo-Beamten und auch vor Gericht, da geht es dann sachlich zu, da wird da nicht rumgeschrien oder da wird niemand ins Kreuzfeuer genommen, bis er weinend den Saal verlässt. Sowas findet nicht mehr statt.
Ja, hoffentlich.
Ja, ich finde, das braucht wirklich geschulte Leute, also auch psychologisch geschulte Menschen, um auch so ein Verhör durchzuführen. Mhm. Also da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Ich habe nochmal einen anderen Aspekt. Marie wollte nicht als Opfer dargestellt werden. Benutzt du das Wort Opfer oder wie definierst du das und warum sagst du nicht Opfer?
Also wir sagen Betroffene Wobei im Kontext von in Texten oder auf Fachtagen wird zwischen Betroffene und Opfer eigentlich nicht unterschieden, wird beides verwendet. Es gibt da wirklich ewig lange Debatten drüber, was man sagen könnte oder soll. Wir sagen Betroffene, weil wir das Gefühl haben, dass der Begriff Opfer die Frauen schwächt und sie eigentlich, wir sind ja eher daran interessiert, sie zu stärken, ressourcenorientiert zu arbeiten und sagen als Betroffene. Und Betroffene ist ein Ausschnitt, du bist Betroffene von irgendwas, aber es gibt auch noch andere Dinge in deinem Leben. Ja?
Die dich ausmachen.
Die dich ausmachen, genau. Und Opfer ist dann so eine Gesamtschau. Ja? Du bist einfach ein Opfer als Ganzes. Und deswegen benutzen wir den Begriff nicht. Es gibt aber auch Frauen, denen das wichtig ist, dass es Opfer genannt wird, weil die sagen, damit wird mir die Schuld auch abgesprochen. Also wenn ich ein Opfer bin, dann habe ich ja auch keine Schuld. Und das kann für manche Frauen dann auch wieder wichtig sein. Aber auch da würden wir warten, wie sie damit umgeht. Ja,
ja. Das Wort Schuld ist ein richtig gutes Stichwort, weil im Falle von Marie hat sie ja dann mit dem Täter gesprochen und der hat davon gar nicht so richtig was wissen wollen. Der hat so getan, als ob er sich nicht so richtig dran erinnert. Dann hat er, glaube ich, kurz mal gesagt, ja, kann sein, dass ich da ein bisschen übergriffig war. Aber das war es dann auch. Erlebst du das öfter in der Schilderung der Betroffenen, dass Männer, die darauf angesprochen werden, sich keiner Schuld so richtig bewusst sind? Und glaubst du das den Männern? Dann müsstest du ja dazu wahrscheinlich mit den Tätern gesprochen haben. Oder ist das einfach von denen so ein Mechanismus, so, ja, so komme ich leicht aus der Nummer raus?
Zu 99% sagen Täter, das war gar nicht so, es war alles anders, war einvernehmlich, habe ich gar nicht gemerkt, ich weiß gar nicht, was sie hat oder so, ne? Weil das ist natürlich immer die Möglichkeit, den Kopf erstmal so aus der Schlinge zu ziehen. Es ist tatsächlich so, dass sie das teilweise wenn ein Gerichtsverfahren ist und sind 3 Tage angesetzt, die ersten 2 Tage bei der Version bleiben und dann vor Gericht erleben, okay, jetzt zieht sich die Schlinge langsam zu, so ganz, da komme ich jetzt doch irgendwie nicht mehr ganz raus, dann tue ich einen Teil vielleicht einräumen oder dann räume ich irgendwann mal ganz ein, weil ich dann weiß, ich kriege Strafmilderung, das kriegt man in dem Moment, wo man gesteht.
Ach, warum ist das so eigentlich? Weil man dann irgendwie eine Reflexion über die Tat hat und der erste Schritt ist schon getan?
Das ist quasi das Eingeständnis vor Gericht, wird immer und muss strafmildernd gelten. Aber das ist egal, wann der Täter das tut.
Ah, darum probiert er erstmal in die eine Richtung und wenn er merkt, okay, es geht hier nicht mehr weiter, dann nochmal schnell in die andere Richtung. Das ist interessant.
Ja.
Ich hatte selbst 2 Fälle. Einmal war es eine Ex-Freundin von mir, die war auf einer Party mit Firmenkollegen und ich habe irgendwann sie angerufen, weil wir waren verabredet und ich war bei anderen Freunden und ich sollte mit dem Auto vorbeifahren und sie abholen und sie ging nicht mehr ran und das war sehr, sehr untypisch. Und dann habe ich sie irgendwann abgeholt und die war so im Delirium und die hat nicht so viel Alkohol getrunken. Dann sind wir danach zusammen ins Krankenhaus gefahren. Jetzt konnte kein Knockout festgestellt werden, dass sie was reinbekommen hat in den Drink. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, weil sie hatte einen Gin Tonic getrunken und von einem Gin Tonic war sie nicht so. Und jetzt hat mir eine Freundin eine ähnliche Story erzählt. Sie war mit Freunden, also Bekannten, als einzige Frau unterwegs. Und dann hatte sie, ich glaube, 1,5 Drinks gehabt und einen kompletten Filmriss mit so Flashlights, also mit so kleinen Blitzen, wo sie sich an bestimmte Szenarien erinnert. Und am Ende des Abends ist sie einfach am Wegesrand auf der Straße gelegen und dort aufgewacht. Und in der Rückschau kann sie sich noch erinnern, dass jemand an ihr rumgefummelt hat. Und sie hat noch das Bild von dem Typen im Auge, wie er an ihr rumgefummelt hat und wie sie so seine Hände wegschieben konnte. Also sie ist davon ausgegangen, dass nichts passiert ist. Jetzt flüchtet sie sich gerade in Arbeit. Sie sagt, ja, okay, ich vergesse das schnell. Es kamen auch krasse Kommentare einfach von Seiten ihrer eigenen Psychologin. Warum gehst du denn auch als Frau unter Männer alleine? Also, da habe ich mir einen Kopf gefasst und dachte mir so, wie ungeschult muss man als Psychologin sein, sowas rauszuhauen? Und dann kam noch von einer Bekannten ein anderes Kommentar, ja, wie du dich immer darstellst auf Instagram. Ja, und ich finde es, das spielt keine Rolle. Und B, sehe ich auch nicht irgendwelche Zusammenhänge da. Also kam so ein Kommentar und da dachte ich mir so, wow, fuck. Hm. Und die hat sich jetzt in die Arbeit geflüchtet und ich habe gesagt, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, melde dich bitte. Aber ich weiß auch gar nicht, ich war krass hilflos, ich weiß auch gar nicht, was ich da tun kann, weil ich kann sie ja nicht, ihr nicht sagen, du, lass uns mal bei dem Typen vorbeifahren und mit dem nochmal gemeinsam reden. Ich bringe irgendwie einen Schnellspanner mit, dass ich dem Ganzen auch, ich kriege da richtig Gewaltfantasien, was ja auch nicht das Richtige ist. Wie kann ich da helfen und unterstützen?
Also wir raten natürlich immer, aber ich arbeite nun mal auch an der Beratungsstelle, dass sie sich professionelle Unterstützung holt. Also wirklich zu sortieren, wirklich anzuschauen. Ja, also erstmal zu gucken, wo stehst du? Wenn wir darüber sprechen, wie geht's dir? Was entwickelst du für Gefühle? Was hast du für ein Gefühl zu diesem Abend? Also wirklich auch zu, also das ist das Allerwichtigste, zu gucken, wo steht sie da? Weil so wie du es beschreibst, versucht sie zu bewältigen durch Verdrängen. Also und das ist ja wie auf der Flucht sein. Man bewegt sich immer und rennt und die schwarze Wolke fliegt einem hinterher. Und dann ist immer die Frage, okay, was ist, wenn ich stehen bleibe und die schwarze Wolke kommt? Was passiert dann mit mir? Und ja, das würde man in der Beratung, in der Therapie, würde man das auf jeden Fall begleiten, würde sagen, okay, wie sieht die schwarze Wolke aus? Was könnte diese schwarze Wolke sein? Also sich das wirklich in Ruhe gemeinsam anzuschauen mit Zeit, das ist absolut wichtig. Was du vorher sagtest, von wegen ein Gin Tonic und dann ein Knockout oder nichts mehr wissen, das kriegen wir auch immer wieder mit, ein Glas Sekt und dann fällt der Kopf auf die Theke. Es gibt mittlerweile wirklich viele Arten von K.O.-Tropfen. Und so ein und in der Klinik, meines Wissens, machen die, die sich auf GHB-Basis K.O.-Tropfen, machen die ein Screening von 3 Substanzen, ist so das Standard-Screening. Aber es gibt natürlich ein viel breiteres Screening, wo man auch andere neue Stoffe mit erfassen könnte. Das ist aber teuer. Da muss dann quasi der Rechtsweg oder müsste die Polizei sagen, wir haben einen begründeten Verdacht und müsste das dann beantragen. Ja.
Und auch schnell, ne? Weil die Stoffe sind ja nicht so lange im Blut. Das ist immer ein bisschen das Problem, dass man eigentlich radikal schnell vorgehen muss. Also
ja, wenn man sich schnell schon, aber es gibt noch eine Variante und die ist nicht sehr bekannt, ist aber auch teuer. Das ist, sind die Haare. Also und da kann man nach 3-4 Wochen, weil die Haarwurzel muss ein gutes Stück rausgewachsen sein. Und wenn ich nicht konsumiere, ja, wenn ich jetzt nicht jemand bin, die ständig Partydrogen oder Sachen einschmeißt und sagt, ey, eigentlich trinke ich mal Alkohol, aber sonst nichts, dann dürfte man, wenn man später nach 3-4 Wochen die Haare analysiert und da eben Substanzen drin findet, dann kann man sagen, okay, da ist ihr was gegeben worden.
Ja. Ah, krass.
Aber auch das kostet über 400 Euro und das muss sie in der Regel selber zahlen, wenn es eben keinen, wenn es die Justiz oder der...
Was für ein Abfuck. Ja. Sorry, dass ich das mal so sagen muss. Und eigentlich haben wir nicht so ein richtig gutes Rechtssystem oder ein ausbauwürdiges Rechtssystem für die Betroffenen, ne?
Ja, da gäbe es viel zu tun. Also da gibt es natürlich Länder, wo wir hinschauen, da läuft das schon irgendwie besser. Aber ich finde, ich bin jetzt auch nicht ganz so kritisch, weil seit 2016, wir haben ja diese Reform, wir haben jetzt die Istanbul-Konvention und wir sind im Moment gerade auf einem guten Weg, dass die ganzen Angebote für die Frauen besser ausgebaut werden und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es war wirklich als ich angefangen habe, vor 10 Jahren hier nochmal ganz anders.
Hast du irgendwie einen Wunsch an die Medienwelt, wie die mit dem Thema anders umgehen könnten oder verstärkt umgehen könnten?
Also ich habe einen expliziten Wunsch an die Medienwelt, dass sie, wenn Frauen sich wirklich trauen, ein Verfahren anzustrengen, also vor Gericht zu gehen, dass sie so berichten, dass man nicht weiß, wer sie ist. Weil wenn wir überlegen, dass eine Frau eine Anzeige macht und die kommt aus einem 100-Seelendorf, und dann steht da Andrea
F aus,
ein für aus, ups oder so, ja. Dann ist es oft so, dass sie in der Zeitung lesen und mehr und denken, jetzt wissen alle, dass ich das bin. Und da versuchen wir immer darauf hinzuwirken, ey, ihr könnt natürlich über das Verfahren berichten. Alle Verfahren sind natürlich öffentlich, nicht die Aussage der Betroffenen, das ist nicht öffentlich. Aber die Anklageerhebung, die Urteilsverkündung und so, das ist alles öffentlich, darüber wird geschrieben. Aber bitte schreibt doch so, dass ihr die Frauen schützt. Ja? Mhm. Also ich meine, wir wollen die doch alle ermutigen, diesen Weg zu gehen. Es ist in unserem Sinne, dass Täter verurteilt werden. Aber wenn die das Gefühl haben, dass ihr dann nachher über sie schreibt und dann eigentlich jeder denkt, ach, die kenne ich doch, dann stärkt ihr die Frau nicht, dann schwächt ihr die. Und da müssen wir uns oft streiten.
Ja. Mhm. Was rätst du generell Frauen, jungen Frauen, nachdem sie sexuelle Gewalterfahrung erlebt haben?
Generell? Also ich glaube, ihr hattet ja auch die Marie gefragt, weißt du, was dir geholfen hat? Und sie hat gesagt, ich würde es ganz gern wissen, was es eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist das Sprechen darüber. Sie hat ja auch über die Freundin erzählt, mit der sie sich unterhalten hat und wo sie im Austausch war. Ich glaube, generell würde ich sagen, Sprechen ist sehr, sehr wichtig für die Verarbeitung. Sich gut aussuchen, mit wem ich darüber spreche. Also spreche ich mit jemandem darüber, die eventuell das nicht gut verkraftet oder eigene Geschichte hat. Also sich gut zu überlegen, mit wem spreche ich darüber. Am besten natürlich professionell an der Beratungsstelle. Das ist ja Datenschutz, Schweigepflicht. Da erfährt niemand, dass sie da waren. Das ist bei allen Beratungsstellen so. Da kann man immer anonym hin. Wenn man nicht zur Beratungsstelle geht, sich einen Kreis zu überlegen, mit dem ich das teilen kann. und es aber auch so zu gestalten, dass es übersichtlich ist. Also wirklich zu sagen, es sind vielleicht 2, 3 Freundinnen und nicht 10, um es einfach auch überblicken zu können, wer weiß es. Weil sonst gibt es wieder Kontrollverlust, ja, sondern wirklich zu wissen, okay, ich habe es mit der und dem geteilt und das sind meine Vertrauten und ja, das überschaubar zu gestalten.
Claudia, vielen lieben Dank für deine Arbeit, für deine Einschätzung. Gibt es eine gesammelte Internetadresse, wo ich alle Beratungsstellen im Internet finde, innerhalb von Deutschland? Und wie lautet die?
Ja, das ist BFF, Frauen gegen Gewalt in Berlin. Also eingeben BFF, Frauen, Gewalt, Berlin, dann kommt diese Homepage und die haben eine super Seite, da kann ich eingeben, welche Postleitzahl und dann kommen alle Beratungsstellen in deiner Nähe zu allen Themen, die
mit Deutschland.
In ganz Deutschland zum Thema Gewalt gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt. Genau.
Wow, okay. Vielen lieben Dank. Und wir packen die Adresse nochmal für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es gerade hört. Hört ihr ja, sonst würdet ihr mich nicht hören. In die Shownotes. Also, mach's gut. Bis dahin.
Vielen Dank. Ciao.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.